Ihr Lieben, in den letzten Wochen sind ja wieder einige Jahresrückblicke im Fernsehen gezeigt worden. Und ich finde immer wieder erstaunlich, was in einem Jahr alles so passiert. Viele dieser Bilder sind für mich auch immer wieder unfassbar. Da sind ja auch, wie wir das gerade schon gehört haben, immer wieder Bilder, die sehr schön sind, aber die meisten auch sehr schrecklich. In einer Kirche in Amerika wurden 26 Geschwister erschossen, weil ein Mann Probleme mit seiner Schwiegermutter hatte. In Nigeria brennen immer wieder Kirchen, weil radikale Muslime dort einen Gottesstaat errichten wollen. In Afghanistan hat sich zum x-ten Mal ein Jugendlicher in einer Moschee in die Luft gesprengt. Es gab viele Tote und Verletzte. Insgesamt starben in diesem Jahr mehr als 300 Menschen auf diese Weise. In Deutschland wird ein Syrer festgenommen, weil er einen schweren Terroranschlag plante. Für etliche Besucher am Ground Zero in New York oder auf der Las Ramblas in Barcelona kam jede Hilfe zu spät. Transporter überfuhren sie auf dem Bürgersteig mit Absicht. Nordkorea und die USA rasseln derweil immer wieder mit ihren Atomwaffen und der Krieg in Syrien ist aus den Nachrichten verschwunden, weil sich da sowieso nichts ändert. Die Hurricanes Harvey, Irma, José, Maria und Ophelia haben eine Schneise der Verwüstung gezogen in der Karibik, in Texas und Florida. Aber die USA steigen aus dem Klimaabkommen aus. Es ist doch schön, wenn es auf der Erde wärmer wird. Ob das die Menschen in Kalifornien auch glauben, die ihr Hab und Gut bei den schweren Waldbränden verloren haben? Die Feinstaubbelastung in unseren Städten ist seit Jahren viel zu hoch. Doch statt saubere Autos zu bauen, platziert man lieber eine Schummelsoftware, die günstige Werte nur vorgaukelt. Dabei könnte jedes Dieselfahrzeug mit 2000 Euro umgerüstet werden, um die Abgasnorm zu erfüllen. Die Anzahl der Insekten in unserem Land ist um 75% zurückgegangen. Dadurch sind viele heimische Vogelarten in ihrer Existenz bedroht. Und wenn es kaum noch Bienen gibt, wer befruchtet dann die Blüten unserer Obstbäume? Die Kluft zwischen Arm und Reich wird in unserem Land immer größer. Jeder fünfte Deutsche ist von Armut bedroht. Und schon wieder tauchen brisante Papiere von Steueroasen auf. Sie belegen, wie die Reichen dafür sorgen, dass sie keine Steuern bezahlen. Unzählige Menschen auf unserer Erde besitzen einfach zu wenig, um davon leben zu können. Sie suchen ihr Glück woanders. Doch die Flucht von Millionen endet häufig an Grenzzäunen, in Auffanglagern oder im Meer. Ohnmächtig und auch ein bisschen hilflos habe ich all diese Bilder zum Jahresrückblick gesehen. Bilder von hunderttausendfachem Leid. Und hinter jedem einzelnen Menschen, müssen wir wissen, steht eine Geschichte. Ein Leben, das unendlich viel wert ist. Und die Frage liegt nahe, warum Gott das alles zulässt. Dagegen erscheinen unsere persönlichen Tragödien, die wir im vergangenen Jahr erlebt haben, fast unbedeutend. Aber sie sind es nicht. Auch sie können unseren Glauben ins Wanken bringen und uns in tiefe Zweifel stürzen. Ich denke an einen Kollegen, der dieses Jahr geheiratet hat. Am Tag nach seiner Hochzeit bekam er solche Schmerzen, dass er ins Krankenhaus musste. Ein Tumor wurde festgestellt. Er musste operiert werden und hat monatelang Chemo bekommen. Und ich denke an die vielen Verletzungen und Enttäuschungen, die sich im Laufe des Jahres bei uns selbst angesammelt haben. Auch sie gehen manchmal über das Maß hinaus, das wir ertragen können. Böse Worte fallen, Beziehungen zerbrechen, geliebte Menschen gehen von uns. Träume platzen, finanzielle Engpässe entstehen oder die Gesundheit geht uns verloren. So kennt jeder von uns Momente, in denen wir an Gott gezweifelt haben. Und vielleicht ist dir dabei sogar der Glaube fast verloren gegangen. Dein Vertrauen in Gott ist zutiefst erschüttert worden. Und es fiel dir schwer, den Gottesdienst zu besuchen. Ja, du hast vielleicht sogar aufgehört, mit Jesus im Glauben zu leben. Aber was ist, wenn unser Glaube unsere einzige Chance ist, angesichts so schwerer Erlebnisse den Lebensmut nicht zu verlieren? Was ist, wenn unser Glaube unsere einzige Hoffnung ist, diesem Grauen zu entkommen? Ich jedenfalls kann und will nicht darauf verzichten, all das Schreckliche im Gebet vor Gott zu bringen. Denn es tröstet mich, wenn ich meine Angst bei ihm hinausschreien kann. Es macht mir Mut, mich von Jesus gehalten zu wissen. So bin ich sehr froh, dass Jesus uns genau diesen Halt für das neue Jahr ganz besonders zuspricht. Denn in das Dunkel unserer Tage hat er mir ein wunderschönes Bibelwort geschenkt, das ich gerne an euch heute weitergeben möchte. Es steht in Lukas 22, Vers 32 und lautet: Jesus Christus spricht, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das für dich ist dabei extra groß geschrieben, denn du kannst das wirklich uneingeschränkt auf dich beziehen. Für dich und deinen Glauben betet Jesus höchstpersönlich. Er legt dich ständig Gott ans Herz, damit dein Glaube nicht verloren geht. Er nennt Gott deinen Namen, damit du angesichts all dieser schlimmen Ereignisse gehalten wirst. Dabei mag es dich zusätzlich trösten, dass selbst so ein starker Glaubensmann wie Petrus es nötig hatte, diese Worte als erste zu empfangen. Jesus sagte sie zu ihm in der Nacht vor seinem Tod. Jesus feierte gerade mit seinen Jüngern das Abendmahl. Da muss er sie mit einigen Dingen konfrontieren, die die Zukunft betreffen. Jesus prophezeit, dass ihn einer seiner Jünger verraten wird. Wir können uns vorstellen, dass das keiner von den Jüngern auf sich sitzen lassen wollte. Sie glaubten doch alle fest an Jesus. Also diskutierten sie heftig miteinander über das, was Jesus da angekündigt hatte. Doch plötzlich wendet sich Jesus noch einmal an Petrus. Der steht Jesus besonders nah. Und trotzdem muss er sich von Jesus sagen lassen: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke meine Brüder. Petrus aber sprach: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen. Da antwortete Jesus: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute Nacht nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Dieser Abschnitt schenkt uns einen flüchtigen Blick in eine unsichtbare Welt. Der Satan weiß sehr genau, wer zu Jesus gehört und wer nicht. Und die, die sehr nah bei Jesus stehen, die möchte er gerne zu Fall bringen. Dabei ist mir allerdings wichtig, dass der Teufel hier nichts zu fordern, zu beschließen oder zu entscheiden hat. Er begehrt lediglich zu sieben. Darum erstens: Jesus betet für dich, weil der Satan dein Leben schüttelt. Genauso wie der Satan um die Erlaubnis bat, Hiob zu versuchen, musste er erst um Erlaubnis bitten, Simon Petrus ein Bein zu stellen. Der mächtige Herrscher dieser Welt, der ähnelt vor Gott also eher einem Flegel. Er tritt forsch auf, aber wenn Gott seine Muskeln zeigt, dann suckt sich der Teufel. Er bringt dann nur noch hervor: Gott, ich möchte ja gerne dem Petrus mal eins auswischen, aber nur, wenn du nichts dagegen hast. Die Befehlskette ist eindeutig. Der Satan tut nichts, wovon Gott ihn nicht abhalten könnte. Und wenn er etwas Böses tut, dann kann Gott das immer noch dazu nutzen, um daraus etwas Gutes werden zu lassen. Ich denke dabei an Joni Eriksson Tada. Mit 14 Jahren wurde ihr Glaube auf eine harte Probe gestellt. Bei einem Badeunfall brach sie sich das Genick und von einer Sekunde auf die andere war sie gelähmt. Wir fragen, wie kann Gott solch eine Tragödie tatsächlich zulassen? Doch Joni lernte mit der Zeit die Antwort auf diese Frage kennen. Hören wir einmal, was sie selbst dazu sagt. Nach diesem Unfall dachte ich lange über Gott nach. Ich suchte und betete, um das verstehen zu können. Ich sehnte mich danach, geheilt zu werden. Mein Geist und mein Glaube wurden hart durchgerüttelt. Meine geistlichen Erfahrungen in den Monaten darauf waren schmerzlich, aber auch wunderbar. Gott ließ mich aus all diesem Schrecklichen und Verheerenden Nutzen ziehen. Heute gibt es viele gute Dinge in meinem Leben. Ich habe wunderbare Freunde, die meisten von ihnen hätte ich ohne dieses Erlebnis nie kennengelernt. Ich habe eine Aufgabe, die mir Freude macht. Meine Beziehung zu Gott ist tiefer geworden. Gott hat mich gesegnet, so sehr, dass ich ihm unendlich dankbar bin. In meinem Leben ist Römer 8, Vers 28 konkret geworden. Wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Und nun frage ich dich, wer gewonnen hat? Satan, der gesiebt hat, oder Jesus, der gebetet hat? Jonis Aufgabe besteht seit Jahrzehnten unter anderem darin, vor Gruppen über Gottes Barmherzigkeit, Liebe und Kraft zu sprechen. Kannst du dir vorstellen, wie der Teufel bei jeder Verkündigung stöhnt? Das Böse, das er beabsichtigte, hat Gott zum Guten gewandt. Nichts ahnend hat der Satan sogar Gottes Sache gefördert. Anstatt ein junges Mädchen zu zerstören, hat er eine Jüngerin für Jesus aufgebaut. Denk bitte daran, wenn das Böse das nächste Mal über dein Leben hinwegfegt. Denn auch dich und mich will der Satan sieben wie den Weizen. Er will auf unseren Glauben einschlagen, wie ein Bauer auf dem Dreschboden auf den Weizen einschlägt. Er will uns dazu bringen, dass wir nur noch Leid und Schmerzen und keine Liebe Gottes mehr sehen. Er will uns glauben machen, dass am Ende das Böse siegen wird. Er will uns weismachen, dass es einen barmherzigen und liebevollen Gott gar nicht gibt. Wenn wir von all diesen Gefahren für unseren Glauben hören, wollen wir oft am liebsten weglaufen oder uns verstecken. Von daher erwarten wir vielleicht, dass Jesus seinem Freund Petrus empfiehlt: Petrus, der Satan möchte auf deinen Glauben einschlagen, darum verschwinde aus der Stadt, tauch unter, beeil dich und flieh. Doch Jesus zeigt gar keine Panik. Er ist erstaunlich gelassen, als er sagt: Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, dann stärke meine Brüder. Kannst du die Ruhe in der Stimme von Jesus hören? Ich spüre förmlich, wie Jesus seine Hand auch auf meine Schulter legt und sagt: Carsten, der Satan wollte dir etwas antun, aber du kannst ganz ruhig bleiben. Ich habe zu ihm gesagt, das lässt du schön bleiben. Darum zweitens, Jesus betet für dich, damit dein Glaube nie aufhört. Der Teufel landet vielleicht den ein oder anderen Schlag bei dir und mir. Vielleicht gewinnt er auch ein paar Runden. Aber er gewinnt nie den Kampf, weil Jesus für dich eingreift. In Hebräer 7, Vers 24 und 25 lesen wir: Jesus bleibt für immer unser Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird immer für Gott für sie eintreten. Immer. Jesus beschützt dich auch jetzt und hier in diesem Augenblick. Vielleicht fühlst du dich von Sorgen und Ängsten bedrängt. Vielleicht spürst du, wie der Satan deinen Glauben siebt. Dann denk daran, all das Böse muss erst an Jesus vorbei, bevor er es dich antasten darf. Und Gott wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass du nicht mehr widerstehen kannst. Wenn du auf die Probe gestellt wirst, wird er dir eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Du kannst also wirklich guten Mutes sein, denn Jesus sorgt mit seinem Gebet dafür, dass du das Ziel erreichen wirst. Du wirst am Ende als Sieger dastehen. Darum sagt Jesus zu Petrus auch: wenn die Zeit da ist und du dich bekehrt hast. Er sagt dir nicht, falls du dich irgendwann bekehrst oder angenommen, du schaffst es, dich zu bekehren. Nein, für Jesus steht das fest. Petrus, wenn du umkehrst und wieder zurechtgekommen bist. Jesus lässt hier überhaupt keine Unsicherheit aufkommen, wie der Glaubensweg von Petrus einmal enden wird. Er bleibt der Fels in der Brandung, der nah bei Jesus steht. Und wir sollten das für unseren Weg mit Jesus auch glauben. Mit ihm werden wir das Ziel unseres Lebens erreichen. Jesus betet schließlich täglich für uns. Und er hält auch schon das letzte Kapitel der Weltgeschichte in seiner Hand. Es ist nämlich nicht so, als wäre noch alles offen, wie die Geschichte einmal ausgeht. Der Teufel möchte uns das zwar immer wieder weismachen, aber sein Untergang ist längst besiegelt. Gott hat uns offenbart, am Ende wird der Teufel, der die Menschen betrogen hat, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Ich schaue mir sehr gerne die James-Bond-Filme im Fernsehen an. Nicht, weil es da um Mord und Totschlag geht. Nicht, weil da so viele schöne Frauen und auch Männer mitspielen. Nein, mir gefallen die Filme, weil ich weiß, dass sie immer gut ausgehen. Es sieht immer das Gute. Und ich mag keine Filme, wo das andersherum ist. In Bezug auf das Ende der Welt steht auch bereits fest, dass das Gute einmal über das Böse siegen wird. Gott hat uns gegenüber dazu nichts geheim gehalten. Er hat uns gesagt, dass wir auf unserem Lebensweg Schwierigkeiten erleben werden. Krankheiten werden unseren Körper peinigen. Herzen werden durch Ehescheidungen gebrochen. Der Tod wird Frauen zu Witwen machen. Ganze Länder werden durch Katastrophen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche zerstört. Wir sollten nichts anderes erwarten. Aber wir müssen deswegen nicht in Panik geraten, wenn der Teufel in unserem Leben auftaucht und an uns rüttelt. Jesus verspricht uns, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut. Ich habe die Welt überwunden. Unser Herr spricht hier von einer vollendeten Tat. Er hat die Welt überwunden. Es ist vorüber. Die Schlacht ist schon gewonnen. Darum sei wachsam und erschreck nicht. Das Buch des Weltendes ist bereits gebunden. Der Satan ist nur für eine Zeit noch freigelassen und diese Zeit ist kurz. Der Teufel weiß das ganz genau. In Offenbarung 12, Vers 12 heißt es, darum ist der Teufel voller Zorn zu uns hinabgekommen, denn er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Nur noch ein paar Szenen, nur noch ein paar Kurven auf dem Weg und dann kommt sein Ende. Und du wirst dabei sein und es sehen, denn Jesus betet für dich, damit du niemals aufgibst, selbst wenn du versagst. Ein Freifahrtschein in den Himmel ist das leider nicht. Jesus verspricht zwar, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann, also auch nicht der Satan, aber wir selbst können uns sehr wohl von ihm trennen. Denn immer dann, wenn wir uns einbilden, einen starken Glauben zu haben, der auch ohne Jesus auskommt, immer dann stehen wir in der Gefahr, dass das Sieb, das an uns rüttelt, gewinnt. Immer dann, wenn wir denken, dass wir es aus eigener Kraft ohne Jesus schaffen, immer dann rüttelt es gefährlich an unserem Leben. Ja, wenn wir vergessen, wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass Jesus für uns betet, geben wir dem Satan Macht, obwohl er längst am Boden liegt. Genau das musste Petrus erfahren, nachdem Jesus ihm auf so wunderbare Weise seine Fürbitte versprochen hatte. Er war immer noch vollkommen überzeugt davon, dass sein Glaube reicht und dass seine Treue zu Jesus wirklich stark ist. Darum sagt er, Jesus, ich gehe mit dir, egal wohin, sogar ins Gefängnis, ich bin bereit. Vielleicht fühlte er sich durch die Worte von Jesus in seiner Ehre gekränkt. Vielleicht meinte er, dass Jesus seinen Glauben und seine Freundschaft in Frage stellen würde. Doch Jesus weist ihn zurecht, indem er prophezeit, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute Nacht nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Es muss für Petrus erschütternd gewesen sein, dass Jesus ihm solch einen Verrat ankündigte. Erschütternd für Petrus, aber tröstlich für uns. Denn wenn ich von mir ausgehe, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielen von uns genauso geht wie Petrus. In Zeiten, in denen unser Leben gut funktioniert und einigermaßen gelingt, fällt es uns leicht, an Gott zu glauben. Aber in den anderen Zeiten, wenn es schwer ist im Leben und dann dennoch und gegen allen Augenschein an Gott festzuhalten, das ist wirklich schwer. Ich finde es daher sympathisch, dass es selbst Petrus so geht wie uns. In einer ausweglosen Situation wird auch er vom Zweifel übermannt. Und spätestens da wird ihm klar, wie sehr er auf die Fürbitte und das Gebet von Jesus angewiesen ist. Mir zeigt das, dass niemand von seinem Glauben behaupten kann, dass er für alle Zeiten fest und stark sein wird und dass er durch nichts zu erschüttern wäre. Wir sind und bleiben alle auf diese Fürbitte von Jesus angewiesen. Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Und dann finde ich es tröstlich, dass Jesus sich von Petrus nicht abwendet, obwohl er ihn verraten hat. Als es darauf ankommt, ist es mit dem Glauben und der Treue von Petrus nicht mehr weit her, aber Jesus wendet seinen Blick trotzdem nicht von ihm ab. Jesus glaubt weiter an Petrus und er gibt ihm sogar einen neuen Auftrag. Er soll seine Brüder und Schwestern trösten und sie im Glauben stärken. Ja, auch ein schwacher Glaube, vielleicht sogar gerade ein schwacher und angefochtener Glaube, kann und soll die Geschwister stärken. Und so bin ich davon überzeugt, dass auch dein kleiner Glaube andere in der Gemeinde zu neuer Hoffnung und zu neuem Glauben führen kann. Das möchte dir Mut machen, wenn wir jetzt vor dem Tor eines neuen Jahres stehen. Wir wissen nicht, ob dies ein Jahr wird, in dem unser Glaube gesiebt wird. Wir wissen auch nicht, welchen Menschen wir durch unseren Glauben zur Seite stehen können. Wir wissen aber, dass Jesus uns mit seinem Gebet durch dieses Jahr begleiten wird. Wir wissen, dass er unaufhörlich unseren Glauben stärken will. Und wir wissen, dass wir von ihm getragen sind durch alle Zeiten, auch gegen allen Augenschein. Deshalb möchte ich mit Worten schließen, die mich in meinem Glauben immer wieder gestärkt haben. Es sind Sätze, die Dietrich Bonhoeffer 1942 in einem dunklen Gefängnis schrieb. Und ich hoffe, dass du sie mitbeten kannst. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Amen.